Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der ist Experte für Körpersprache, für Gestik und für Mimik. Und wir freuen uns, dass er heute Vormittag unser Gast ist in SWR 1 Leute. Guten Morgen und herzlich willkommen, Dirk Eilert.
Guten Morgen, Herr Heim.
Herr Eilert, wen haben Sie zuletzt analysiert?
Wen habe ich zuletzt analysiert? Das war Jogi Löw.
Letzte Woche bei der berühmten Pressekonferenz in Frankfurt?
Genau.
Was ist Ihnen aufgefallen an ihm?
Ja, das war sehr spannend. Also es war natürlich, das ahnt jeder, extrem viel Stresssignale auch sichtbar. Was für mich allerdings entscheidend war, also auch zur Frage, macht es noch Sinn, dass er Bundestrainer bleibt? Es war nur ein einziges Mal ein Signal von Verachtung sichtbar, von Geringschätzung in Bezug auf die Leistung der Mannschaft. Und nämlich darauf, dass, ja, ich sag mal so, die Stammspieler auch hätten mehr Leistung zeigen können. Weil das Problem bei Verachtung ist, wenn ich Verachtung zeige, stelle ich mich über die Mannschaft und sage damit, ich bin kein Teil des Problems. Und das wäre ein negatives Signal gewesen, war es aber nicht, weil es war kein Muster, sondern nur ein einziges Mal.
Wie hat er da geguckt?
Das Verachtung zeigt sich kulturübergreifend durch ein einseitiges Einpressen eines Mundwinkels.
Einseitiges Einpressen, okay.
Sieht das natürlich kein Hörer oder keine Hörerin.
Klar.
Ne, einpressen.
Ansonsten, was mir aufgefallen ist, diese eine Passage, in der er Asche auf sein Haupt geschmissen hat. Ich war arrogant. Ich hab's nicht geschafft. Wie hat er dazu geguckt?
Also auch da waren deutliche Stresssignale zu sehen und insbesondere auch Signale von Scham, von Verlegenheit. Das heißt, er hat nach unten geguckt, den Kopf leicht gesenkt, den Blick gesenkt, was auch kulturübergreifend ein Signal für Scham ist. Also absolut kongruent.
Würden Sie sagen, insgesamt gesehen Körpersprache und Rhetorik, also was er dann letztlich auch verbal kundgetan hat, das hat zusammengepasst?
Ja, definitiv. Ja. Das war absolut kongruent, absolut authentisch. Also es sieht sehr danach aus, dass er wirklich hart in die Reflexion mit sich selbst gegangen
war
ist.
War das bei Oliver Bierhoff genauso, dem Manager, der ja auch in dieser Pressekonferenz aufgetreten ist?
Oh, da muss ich sagen, ich habe mir Bierhoff dann gar nicht mehr so im Detail angeguckt. Mein Auftrag war, Löw zu analysieren und deswegen habe ich das sehr detailliert gemacht.
Sie haben ansonsten auch viele Spitzenpolitiker begutachtet, beobachtet, analysiert. Nehmen wir eine Frau wie Angela Merkel. Ist es jemand, der oder die dann über die vielen Jahre in ihrer Körpersprache, in ihrer Signalaussendung gleich geblieben ist? Oder hat die sich auch verändert?
Auf keinen Fall. Also die hat sich extrem verändert. Wenn wir mal auf YouTube zum Beispiel gehen und einfach mal eingeben Merkel 1991, dann sieht man ein Video von ihr, wie sie am Schreibtisch sitzt und beim Sprechen mit einer Büroklammer spielt und die verbiegt. Also ganz viele Stresssignale, sogenannte Selbstberuhigungsgesten. Und das hat sie sich komplett abtrainiert. Das ist zur bekannten Merkel-Raute geworden.
Okay. Woran kann man das noch festmachen, dass sich bei ihr da gestisch und mimisch viel verändert hat?
Sie ist wesentlich sicherer geworden von der Ausstrahlung her. Ja, auch der Blick war damals sehr unstet, wenn man sich die Anfänge anschaut. Also von daher insgesamt einfach professioneller geworden.
Okay. Heute Vormittag mit Dirk Eilert. Er leitet in Berlin eine von ihm gegründete Akademie für emotionale Intelligenz. Fangen wir mit Letzterem an. Was ist emotionale Intelligenz?
Also emotionale Intelligenz drückt die Fähigkeit aus. Man könnte auch von emotionaler Kompetenz sprechen, mit eigenen Emotionen. Also erstmal die eigenen Emotionen zu erkennen, damit gut umzugehen und auch die Emotionen von anderen Menschen gut zu erkennen und auch entsprechend damit gut umzugehen.
Hat ja auch was mit sozialer Kompetenz zu tun.
Definitiv, da gibt es große Überlappungsbereiche.
Wie gehe ich mit jemandem um? Welche Signale erkenne ich? Welche Signale interpretiere ich richtig?
Genau.
Was machen Sie mit Ihrer Akademie dann?
Wir trainieren hauptsächlich Multiplikatoren, also Trainer, Coaches, Therapeuten und bilden in Sachen der emotionalen Intelligenz aus. Wir bilden Emotionscoaches zum Beispiel aus, wir bilden in Mimikresonanz aus. Das ist eine Methode, die ich entwickelt habe, um nonverbale Signale treffsicher, präzise zu interpretieren.
Beispielsweise?
Zum Beispiel, was heißt es, wenn jemand die Augenbrauen Innenseiten hochzieht? Das ist ein zuverlässiges Zeichen für Trauer zum Beispiel. Und unsere Studien haben gezeigt, dass Menschen nur durchschnittlich jeden zweiten Gesichtsausdruck richtig erkennen.
Jetzt sind wir bei dem Gesichtsausdruck oder bei der Mimik, die man entweder kontrollieren kann oder auch nicht. Was kann man kontrollieren, was kann man nicht kontrollieren?
Also unsere Mimik ist direkt verdrahtet mit dem limbischen System im Gehirn, mit dem Emotionszentrum. Und unser Emotionszentrum ist schneller als das Großhirn. Deswegen können wir sagen, dass Mimik schneller als der Verstand ist. Das heißt, bis zu einem Zeitraum von 500 Millisekunden lässt sich Mimik nicht kontrollieren. Da treten sogenannte Mikroexpressionen auf. Ab 500 Millisekunden können wir dann das sogenannte Pokerface aufsetzen.
Das ist wissenschaftlich analysiert und richtig, mit entsprechenden Tests auch fundiert untermauert?
Genau. Und für mich jeden Tag immer wieder sichtbar, wenn ich zum Beispiel Analysen mache oder im Alltag.
Beispiel, was kann man kontrollieren im Gesicht, was kann man nicht kontrollieren? Fangen wir mit dem an, was ich kontrollieren kann.
Also Sie können alles kontrollieren, was ab 500 Millisekunden kommt.
Alles.
Die Sachen davor, weniger. Achtung, wenn die Emotionen sehr, sehr stark werden, dann wird es natürlich schwierig. Ne? Jeder kennt die Situation aus der Schule, wenn wir irgendwas lustig finden und lachen müssen, dann macht sich die Mimik selbstständig. Das kann man nicht mehr kontrollieren.
Ja, was kann ich auf einer bestimmten anderen Ebene, möglicherweise auf einer emotionalen Ebene, kontrollieren und kann dann auch entsprechend Menschen, die mich angucken, in die Irre führen?
Also ich kann versuchen, jemanden in die Irre zu führen. Einem aufmerksamen Beobachter werden Unstimmigkeiten, Inkongruenzen in der Körpersprache nicht entgehen. Das heißt, die Frage ist für uns zum Beispiel in der Mimikresonanz nicht nur, was passiert im Gesicht, sondern wir betrachten immer den ganzen Körper, die Gestik, die Körperhaltung, die Atmung, die Stimme. Und dann geht es darum, das Ganze zusammenzusetzen. Also es geht nicht darum, auf ein Einzelsignal zu achten, sondern auf Signalcluster, auf das Gesamtbild. Das ist wichtig.
Gut, aber es gibt ja ein paar archaische Geschichten im Leben eines Menschen, verbunden mit den entsprechenden Gefühlen, die sich dann auch klar ausdrücken. Nehmen wir ein Gefühl wie Ekel beispielsweise.
Ja. Also ich sag mal, wir haben 12 Primäremotionen zum Beispiel, die wir analysieren, die wir kulturübergreifend zeigen. Dazu gehört Ekel, dazu gehört Ärger, dazu gehört Angst, dazu gehört Überraschung, Stolz, Trauer, Scham und so weiter.
Kulturübergreifend gleich oder ähnlich?
Kulturübergreifend komplett gleich. Es gibt natürlich die sogenannten Darstellungsregeln, das heißt, Asiaten lächeln ein bisschen mehr als wir Europäer zum Beispiel.
Wie ist es mit der Angst, kulturübergreifend gleich oder ähnlich, Fragezeichen?
Ja, auch Angst, kulturübergreifend gleich. Angst zeigt sich, also wichtig ist, die Mimik ist die Bühne unserer Emotionen. Das heißt, wenn wir Emotionen erkennen wollen, ins Gesicht zu schauen, das ist wichtig. Das heißt, bei Angst ziehen wir zum Beispiel die Augenbrauen hoch und zusammen, reißen die Augen auf, spannen die unteren Augenlider an und spannen die Lippen seitlich nach außen. Das ist der Vollausdruck. Da können natürlich nur Teilelemente kommen.
Ja, bei allen?
Bei allen Menschen. Ich rede allerdings immer von den ersten 500 Millisekunden. Und dann kommen die sogenannten sozialen Darstellungsregeln. Das sind Kulturregeln, die mir sagen, darf ich hier Angst ausdrücken oder nicht.
Also diese 500 Millisekunden, das ist eine halbe Sekunde.
Ja, wahnsinnig schnell. Zwei Blinzelschläge. So ein Blinzelschlag dauert 250 Millisekunden.
Gut, aber wenn man gut zuguckt und richtig interpretiert, reicht es ja.
Dann reicht es völlig aus. Man muss sein Auge trainieren, dann sehe ich auch diese kurzen, kleinen, schnellen Mikroexplosionen.
Wie ist es bei Freude? Freut sich der Mensch in der Mongolei genauso wie der Mensch in Baden-Württemberg?
Ja, auch Freude unterscheidet sich natürlich wieder in der Intensität. Aber entscheidend bei Freude ist nicht der Mund, der lächelt, sondern die Augen, die lachen. Weil bei echter Freude kontrahiert der äußere Augenringmuskel. Und das sehen wir dadurch, dass sich die Augen, ja, die fangen an zu lachen, die werden ein bisschen kleiner. Also fachlich formuliert, die Augendeckfalte, das ist der Hautbereich zwischen Oberlid und Augenbraue, der senkt sich ein Stückchen ab und daran sehe ich, das ist echte Freude.
Und wie ist es bei einer falschen Freude, bei einer falschen Emotion? Woran erkenne ich das?
Da haben wir in der Regel nur ein Lächeln am Mund, das heißt die Augen bleiben völlig neutral, unbewegt, weil beim sozialen Lächeln, bei einer unechten Freude quasi, also einer Freude, die ich spiele, hebe ich nur die Mundwinkel an, da lachen die Augen nicht mit.
Trauer?
Trauer, Augenbrauen Innenseiten hochziehen, Mundwinkel werden runtergezogen, ne, Augenbrauen Innenseiten hoch, dann sehe ich hier so Falten auf der Stirnmitte, Mundwinkel runter und dann kennen wir das, ne, der Kinnbuckel fängt manchmal so an zu zittern hier unten.
Das Kinnbuckel fängt an zu zittern?
Ne, vorm Weinen zum Beispiel.
Okay, aber Trauer findet doch auch sozusagen in einer stilleren Form statt, bei uns beispielsweise, in unserer Kultur und in einer sehr viel lauteren Form.
Definitiv.
Wenn man beispielsweise in anderen Kulturen an die sogenannten Klageweiber denken.
Genau, ne? Das ist immer die Frage, was ist in der Kultur angemessen? Wird Trauer zum Beispiel eher noch verstärkt nach außen oder abgeschwächt?
Ja.
Das ist die Frage, aber auch bei uns gibt es übrigens zwei Arten von Trauer, eine aktivierende Trauer und eine deaktivierende. Beim Weinen zum Beispiel ist es eher eine aktivierende Trauer, da geht mein Stresspegel, mein Erregungslevel innerlich hoch und dann gibt es diese eher ruhige Trauer, dieses eher resigniert sein.
Ja, dann gibt es wiederum Situationen, wo, wenn man zuguckt, man denkt, irgendwas passt da nicht zusammen. Ich erinnere mich, ich habe mal eine Sendung gemacht zum Thema Fukushima und es war ein japanischer Journalist, sehr gut Deutsch gesprochen, der erklärt hat, wie furchtbar es in diesen Gebieten aussieht und dazu immer gelächelt hat. Und ich fand es für mich erstmal irritierend.
Ja, das ist klassisch für die asiatische Kultur. Da werden die unangenehmen Emotionen wie Ärger, wie Ekel eher unterdrückt und hinter einem Lächeln versteckt. Das hängt mit der Kultur zusammen. In der asiatischen Kultur steht das Gemeinwohl im Fokus. Aha. Und da unterdrücken wir eher die eigenen Emotionen, um das Gruppenwohl nicht zu gefährden.
Wenn ein Mensch entspannt ist, ist er überall gleich entspannt?
Entspannung zeigt sich auch weltweit auf die gleiche Art und Weise. Entspannung ist jetzt keine spezifische Emotion an sich, aber bei Entspannung, sage ich mal, sind zum Beispiel bei allen Menschen die Muskeln eher entspannt.
Ja. Wir machen ja beispielsweise auch mit unseren Händen immer mal wieder was, wenn man sich ins Gesicht fasst, so also, wie ich jetzt.
Ja, wenn man sich ins Gesicht fasst, dann kann es auch mal jucken. Ja. Entscheidend ist bei Gesten insbesondere, ob die Gesten zunehmen oder abnehmen oder gleich bleiben. Und wenn sie jetzt anfangen, sich mehr im Gesicht zu kratzen, dann kann es ein Hinweis auf Stress sein, dass der Stresspegel gerade hochgeht.
Warum geht man mit der Hand ins Gesicht? Warum?
Weil wir uns dadurch selber beruhigen. Das sind sogenannte Beruhigungsgesten. Also im Kontrast zu Mimik zum Beispiel. Mimik haben wir, damit andere sehen, wie es uns geht. Gestik, also jetzt das Kratzen im Gesicht zum Beispiel, die Beruhigungsgesten, machen wir nicht, damit andere sehen, dass wir Stress haben, sondern um uns selbst zu beruhigen. Berührung beruhigt.
Gibt es noch andere Beruhigungs- oder Selbstberuhigungsgesten?
Ja, ich sag mal Lippenlecken ist ein Klassiker. Ja, das Fassen im Gesicht hatten wir gerade, aber ich kann auch mit den Händen über den Oberschenkel streichen zum Beispiel. Also alles, was mit Selbstberührung zu tun hat, beruhigt uns auch selbst.
Wie ist es mit den Augenbrauen, wenn man die hochzieht? Was bedeutet das?
Da sind wir wieder bei den Emotionsausdrücken. Jetzt ist die Frage, wie ich die Augenbrauen hochziehe.
Überraschung?
Ja, dann bräuchte ich aber ein bisschen mehr. Also bei Überraschung sagt die aktuelle Forschung eher, Augenbrauen können hochgehen. Ja, wir brauchen auch noch mehr. Zum Beispiel die Augen öffnen sich. Aber das Entscheidende bei Überraschung ist, wir frieren für ein paar Millisekunden in der Bewegung ein. Das ist so ein Freeze-Moment. Okay. Und der zeigt mir an, weil wir haben bei Überraschung einen kurzen motorischen Abfall, einen Spannungsabfall im motorischen Zentrum und dann frieren wir ganz kurz in der Bewegung ein.
Welche Möglichkeiten haben wir mit unserem Mund bestimmte Dinge zu variieren?
Oh, der Mund kann auch eine Menge ausdrücken. Also der Mund kann Ärger ausdrücken, wenn wir zum Beispiel die Lippen anspannen. Wir können Ekel ausdrücken, wenn wir die Oberlippe hochziehen, wenn wir die Oberlippe einseitig hochziehen. Verachtung, wenn wir die Mundwinkel einseitig einpressen. Verachtung, wir haben auch ein ganz spannendes Signal im Mundbereich. Das ist für alle spannend, die präsentieren zum Beispiel oder die wissen wollen, ob das Gegenüber bei ihnen ist, das Lippenschürzen.
Lippenschürzen?
So ein Kussmund, die Lippen ein bisschen spitzen.
Was bedeutet das?
Wenn wir das ganz leicht machen, ist das ein Signal, dass wir gerade was abwägen. Und wenn ich ihnen gerade was erzähle und sie würden die Lippen dabei ein bisschen schürzen, verrät mir das, dass sie noch nicht ganz bei mir sind, sondern gerade noch darüber nachdenken, ob sie mir zustimmen wollen oder nicht.
Wenn ich mir das jetzt alles auf einem Blatt Papier notiere, diese ganzen einzelnen Geschichten, wie viel davon interpretiere ich richtig und wie viel davon interpretiere ich falsch?
Ja, das kommt jetzt darauf an, ob Sie ein Training bei mir gemacht haben oder nicht. Wenn Sie kein Training gemacht haben.
Lassen wir das mal mit dem Training weg.
50% circa, 60%.
Und richtig. Mit helfender Unterstützung?
Kommen Sie auf über 90%.
Tatsächlich. Und das hält dauerhaft an? Oder man, muss man dann bei Ihnen nachbuchen?
Ja, um Gottes Willen. Also wir haben auch ein Online-Training entwickelt zum Beispiel, damit es nachhaltig ist. Und wir zielen natürlich auf Nachhaltigkeit. Das heißt, wir haben einen Emotionserkennungstest, der die Emotionserkennungsfähigkeit misst. Und da kommen Sie nach dem Training auf über 90%. Und das auch, wenn Sie eine Weile nichts mehr gemacht haben.
Bringt es uns was fürs ganz normale Leben, wenn wir richtig interpretieren?
Also wenn Sie mich fragen, ist es die wichtigste Fähigkeit, die wir brauchen, weil es geht um nichts anderes als um Empathie. Und wenn ich mir die momentane Welt angucke, dann brauchen wir nichts dringender als Empathie.
Donald Trump, was sendet der an nonverbalen Signalen aus für Sie und für mich und für uns?
Also zusammenfassend kann man sagen, Donald Trump sendet Signale, die sich alle im Dominanzfeld bewegen. Viel Ärger, viel Verachtung, viel Ablehnung und extrem viele Rhythmusgesten. Also die Hand wie ein Taktstock bewegend im Takt der Worte, das sind die klassischen Signale bei Trump.
Heftige Emotionen? Oder gespielte Emotionen?
Nein, also heftig im Sinne auch von echt. Also der zeigt kongruenten Ärger, kongruente Verachtung, ganz häufig.
Ein relativ kleines emotionales Spektrum, das er so in seiner täglichen Art und Weise zu kommunizieren bei uns ablädt.
Definitiv. Also wenn ich das mit Obama vergleiche, hat Trump einen Millimeter Spielraum nonverbal und Obama hat die komplette Bandbreite genutzt, was auch sein Charisma ausgemacht hat.
Der hat alles, also der konnte auf die Leute zugehen, ja. Konnte sie für sich einnehmen, begeistern und gleichzeitig aber auch Verachtung signalisieren, oder?
Ja, und das ist ein Geheimnis von Charisma, diese Ausdrucksflexibilität zu haben. Das macht übrigens nicht nur charismatischer, sondern auch gesünder und das hatte Obama hervorragend drauf. Der konnte Freude zeigen, Herzlichkeit zeigen. Der konnte Ärger zeigen, Verachtung zeigen, der konnte genauso gut Zuneigung, Trauer zeigen. Der hat das komplette Spiel beherrscht. Und ich mache das völlig inhaltsfrei übrigens. Mir geht es nur um die nonverbalen Signale.
Was lesen Sie im Gesicht von Wladimir Putin?
Putin hat natürlich den russischen Hintergrund, damit eine andere Kultur. Und in der russischen Kultur ist der Emotionsausdruck insgesamt eher reduzierter. Das heißt, es wird eher ein Pokerface aufgesetzt. Deswegen sehen wir bei Putin weniger Bandbreite an den Signalen. Da sind auch viel mehr Dominanzsignale, das ist nicht negativ gemeint, viel mehr Dominanzsignale sichtbar, was natürlich auch einfach ja, kulturbedingt ist in dem Moment.
Kulturbedingt auch die Art der privaten Inszenierung mit nacktem Oberkörper auf einem Pferd beispielsweise,
ja, da geht's,
Sibirien reiten.
Genau, da geht es darum, Stärke zu demonstrieren nach außen, Macht zu demonstrieren, Kraft zu demonstrieren. Na, und das hat natürlich auch dann wieder mit der Kultur zu tun.
Dann haben Sie mal ein Treffen analysiert, Kim, Nordkorea und der chinesische Staatspräsident.
Genau.
Was haben Sie da rausgefunden?
Also da ist auch wieder ganz wichtig, wenn man so ein Treffen analysiert, sich zu vergegenwärtigen, dass auch in der asiatischen Kultur die Emotionen nicht so frei ausgedrückt werden. Also da ist auch eher ein Pokerface, das gerne mal mit einem Lächeln versteckt wird, also die Emotionen, die dann auftauchen. Also von daher, wenn man die beiden gesehen hat und das wären europäische Politiker gewesen, die nebeneinander stehen, dann hätte man gedacht, die können sich überhaupt nicht mehr leiden.
Gab es da ein Dominanzverhalten zu beobachten, dass einer über dem anderen war?
Ja, das ist bei politischen Treffen standardmäßig der Fall. Gerade bei der Verabschiedung hat man das gesehen, dann so dieser Wettkampf, wer hat die Hand dann oben beim Handschlag?
Aha.
Das ist klassisch.
Und wer hat gewonnen? Der Chinese?
Da muss ich wirklich nachdenken. Ich glaube, die haben sich beide nicht viel getan, gegeben.
Es gab ja auch das Treffen Kim und Trump. Wer war da der Dominante?
Ja, das war ganz spannend. In der Begrüßungsszene sehr viel Annäherungssignale zu sehen und in der Schlussszene nach der Verhandlung hat Trump wieder ganz, ganz viel Dominanzsignale gezeigt und Kim Jong-un ganz viel Stresssignale.
Wir haben die Mail einer Hörerin bekommen, die schreibt, dass sie sich benachteiligt fühlt, weil sie stark sehbehindert ist und deshalb nun mal in den Gesichtern anderer Menschen nicht lesen kann.
Die Stimme verrät auch ganz, ganz viel über unsere Emotionen, das ist die gute Nachricht. Und unser Hirn fängt ja auch an, wenn wir zum Beispiel nicht mehr sehen können, andere Sinne stärker zu aktivieren. Also von daher gehe ich aus, dass sie ganz viel über die Stimme hört zum Beispiel und die Stimme ist mit am besten untersucht. Also die Mimik ist am besten untersucht, was die Emotionserkennung angeht. Direkt danach kommt die Stimme.
Aber mit Stimme kann man doch manipulieren.
Ja, das ist der kleine Nachteil. Die Mimik ist direkt verdrahtet mit dem limbischen System und die Stimme hat einen weiteren Nachteil. Ich kann die Stimme nur hören, wenn jemand spricht. Die meisten Expressionen, Mikroexpressionen treten aber zum Beispiel beim Zuhören auf. Das heißt, ich rede gerade und jetzt verrät mir natürlich Ihre Mimik auch schon was, dass ich jetzt schon ein bisschen zu lange rede. Ja, und deswegen, das macht die Stimme nicht, weil die höre ich in dem Moment
das
nicht.
Das haben Sie korrekt und richtig interpretiert. Ich wollte auf den Punkt, den wir vorhin kurz angesprochen haben, nochmal raus, dass wir ja ein Spitzenpersonal haben, das sich alle 4 Jahre in diesem sogenannten Kanzlerduell dem Publikum präsentiert. Vor ziemlich genau einem Jahr Angela Merkel gegen, wir haben ihn fast schon vergessen, Martin Schulz. Wie haben Sie das in Erinnerung?
Das war insofern fatal für Schulz, weil Schulz Körpersprache in dem Duell extrem nachteilig war. Also er hat extrem viel Stresssignale gezeigt, zum Beispiel unruhiger Stand, immer wieder Lippenlecken, schnelle Blinzelrate. Und diese Stresssignale, dazu gibt es ganz viele Studien, die wirken kompetenzmindernd. Also die Leute denken dann, der ist nicht kompetent und das hat damit überhaupt nichts zu tun, aber Stresssignale wirken kompetenzmindernd.
Und die Macht der Bilder hat man damals ja auch oder davor gesehen. Es gab ein Wochenende, da gab es die schönen Bilder Merkel, Obama und fast zeitgleich Martin Schulz beim Besuch in einer Fischfabrik mit so einem Plastikhäubchen auf dem Kopf.
Das ist Nonverbal Storytelling. Die Körpersprache erzählt eine Geschichte. Wir haben sofort eine Idee, was da passiert. Ist die Person kompetent? traue ich der Person zu, Bundeskanzler, Kanzlerin zu werden und so weiter.
Die Grünen haben in den Umfragen zugelegt. Liegt es möglicherweise auch daran, dass die ein neues Spitzenduo haben, das offenbar ganz gut auch optisch ankommt?
Ich gehe davon aus, also klar, ich will damit nicht sagen, die Inhalte zählen gar nicht. Ja, aber wir können zumindest sagen, da sind die Studien sicher auch noch nicht ganz schlüssig, wie viel Prozent wirkt jetzt das Nonverbale. Aber lassen wir es mal 50-50 sein. Ich sage nicht, dass die Inhalte unwichtig sind, aber Körpersprache wirkt und das wird damit zu tun haben. Vielleicht haben wir da nochmal Zeit, über das Duell 1960 Kennedy-Nixon zu sprechen. Das war ein schöner Beleg dafür, wie stark die Wirkung von Bildern ist.
Nixon hat geschwitzt, Schweißperlen auf der Stirn.
Genau.
Kennedy souverän, Sonnyboy-artig.
Genau. Und danach, und Nixon wurde gerade aus dem Krankenhaus entlassen, deswegen hat er auch so viele Stresssignale gezeigt, Radiohörer dieses TV-Duells, das war das erste TV-Duell, Radiohörer dieses Duells haben gesagt, Nixon hat gewonnen. Die TV-Zuschauer haben gesagt, Kennedy hat gewonnen. Und Kennedy hat selbst, ich glaube, es war 4 Tage nach der Wahl gesagt, ich glaube, es war der Fernseher, der dazu geführt hat, dass ich gewonnen habe.
Warum kommt jemand wie Gauland bei seinem Klientel so gut an?
Das liegt daran, dass emotional die Bedürfnisse der Wähler dann gespiegelt werden. Gauland zeigt zum Beispiel, das bitte ohne Wertung, auch eher viel Geringschätzung in der Mimik. Und wenn ich gerade Geringschätzung spüre gegen das, was da oben passiert, auf politischer Ebene, dann sage ich, super, der Mann versteht mich.
Die Signale, die wir aussenden und die entweder falsch oder richtig interpretiert werden. Sie haben es mal eingehend untersucht, am Beispiel der Emotion, Ergebnis, niederschmetternd. Das wird alles falsch interpretiert, korrekt?
Also zumindest sagt eine Studie, dass Frauen nur 18% der Flirtsignale erkennen. Männer 36%, ist auch nicht gerade toll, auch sehr ernüchternd. Das heißt, wir sind denkbar schlecht darin, Flirtsignale zu interpretieren.
Erklärung?
Erklärung ist, dass unsere grundsätzliche Emotionserkennungsrate auch nicht sonderlich gut ist. Also wir sind halt eher mittlerweile trainiert auf Verbale, auf Worte zu achten, auf Verbales zu achten und weniger auf das Nonverbale. Dabei sind wir nonverbale Wesen.
Aber senden wir Männer dann die falschen Signale aus oder sind die Frauen nicht klug genug, die Signale, die wir aussenden, richtig zu interpretieren?
Nein, ich glaube eher, dass, also wir senden die Signale aus, die sind sichtbar, ich sehe die ja auch. Das Problem ist nur, dass wir es uns abtrainiert haben, auf die Körpersprache zu achten. Wir sind inhaltsfokussiert.
Aha. Wobei, dann ist es ja fast erstaunlich, dass Männer und Frauen trotzdem noch zusammenkommen bei so einer niedrigen Erkennungsquote.
Naja, also spannend ist, wenn man sich manche Anbahnungen anguckt, es gibt Leute, die sehen sich 3 Jahre in der Cafeteria, lächeln sich zu, aber trauen sich nicht den ersten Schritt zu machen, sich anzusprechen.
Aha.
Ja, und die Frage ist nicht, ob wir zusammenkommen, sondern ist es leicht, fällt mir das leicht zu sehen, Mensch, kann ich mich dem anderen annähern oder nicht? Oder fällt es mir schwer?
Aber es gibt doch so ein paar Standardregeln, die ganz offenkundig immer oder fast immer funktionieren. Also Beispiel, viel Lächeln ist immer gut, oder?
Also in der Tat zeigt die Forschung eins deutlich, Blickkontakt plus Lächeln führt dazu, wenn das eine Frau zum Beispiel aussendet, dass der Mann zu einer viel höheren Wahrscheinlichkeit sie anspricht, als wenn der Blickkontakt und auch das Lächeln fehlt.
Sich interessieren, Fragen stellen, auch besser als pausenlos von sich selber erzählen?
Definitiv, das wäre dann direkt im Gespräch. Fragen stellen, sich für den anderen interessieren und es muss natürlich von innen kommen. Es soll nicht aufgesetzt sein, ne? Das ist das Wichtigste auch bei Körpersprache.
Ja.
Echte Körpersprache von innen, damit es authentisch ist. Und wenn ich mich wirklich für den anderen interessiere, stelle ich automatisch mehr Fragen.
Wobei es vermutlich dann auch nicht inquisitorisch werden darf.
Nein, um Gottes Willen.
Was ist noch wichtig?
Ich sag mal, das Wichtigste ist, die Biochemie beim Flirten zu verstehen. Dann sehe ich auch Flirtsignale super schnell und habe eine wahnsinnig hohe Trefferquote. Biochemie heißt, wenn wir wenn wir uns angezogen fühlen. Manchmal ist auch Liebe auf den ersten Blick, aber wenn wir uns angezogen fühlen von jemandem, wenn uns jemand gefällt, dann haben wir einerseits Glückshormone im Kopf und auf der anderen Seite haben wir aber auch Stresshormone im Körper. Das heißt, die eine Stimme sagt in uns, wow, wie attraktiv, die würde ich gerne ansprechen. Und die andere Stimme sagt, hoffentlich kriege ich keinen Korb, hoffentlich mache ich keinen Fehler. Und das zeigt sich sehr, sehr deutlich in der Körpersprache.
Ja, und was macht man da?
Also jetzt geht es erstmal ums Erkennen. Ne? Das heißt, ich sehe beim anderen Freudesignale, die Augen lachen zum Beispiel. Das sind die Glückshormone. Und auf der anderen Seite brauche ich ungefähr im gleichen Verhältnis Stresssignale wie Lippenlecken, schnelle Blinzelrate, Beruhigungsgesten. Und wenn die ungefähr im Verhältnis von 1:1 kommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass der andere auch an mir interessiert ist.
So, und wenn es nicht so ist, dann war es das halt und wenn man nimmt Hut und Mantel und geht.
Dann muss ich zumindest gucken, dass ich irgendwie das Interesse kriege. Weil wenn ich ansonsten hingehe und die Frau oder den Mann anspreche, dann werde ich einen Korb kriegen.
Gibt es eigentlich sowas wie eine Trefferquote in diesem Bereich?
Also,
hat man das mal untersucht?
Sie meinen jetzt eine Trefferquote, ob ich es gesehen habe oder nicht?
Ob es funktioniert? Ob dann schlussendlich was draus wird?
Ja, definitiv. Und? Also es gibt zum Beispiel Untersuchungen, was der beste Anmachspruch der Welt ist.
Der ist?
Der die höchste Trefferquote hat.
Okay.
Und der ist denkbar simpel. Hi, ich bin Dirk. Und jeder ersetzt das mit seinem eigenen Namen.
Wie gut, Herr Eilert, ist eigentlich inzwischen Körpersprache erforscht?
Mittlerweile sehr gut. Es gibt eine ganze Reihe an Studien, insbesondere die Mimik, wenn es darum geht, wie sich Emotionen zeigen, ist hervorragend beforscht.
Mittlerweile heißt, früher hat man das nicht so genau gewusst und hat einfach so ins Blaue rein interpretiert.
Genau, also die Körperspracheforschung, mit Körpersprache meine ich jetzt mal die Gesamtkörpersprache, auch die Mimik, ist gerade in den Ende der 60er, 70er Jahren dann wirklich wahrlich explodiert, was die Studienanzahl angeht.
Und was hat man da dann sozusagen erstmal, bevor man auf dem richtigen Weg war, falsch interpretiert?
Was man damals verwechselt hat, war insbesondere Wirkung mit Emotionserkennung. Also die Frage ist zum Beispiel, wie wirkt ein Signal? Wie wirkt Arme verschränken? Das kann verschlossen wirken. Arme verschränken ist aber nicht immer ein Signal, dass jemand auch wirklich verschlossen ist. Es kann auch manchmal einfach bequem sein, die Arme zu verschränken zum Beispiel. Und das wurde häufig verwechselt, die Wirkung eines Signals mit dem, was es wirklich über eine Person aussagt.
Gut, aber es gibt ja so ein paar Geschichten. Also wie verhält man sich jemand gegenüber? Wenn man einen Kontakt herstellen will, dann guckt man ihn an, dann macht man irgendwie, öffnet man seinen Körper und alles andere, was in die andere Richtung geht, ist doch eigentlich nicht wirklich falsch zu interpretieren.
Naja, jetzt kommt hier die Herausforderung, wenn wir die Kultur mit ins Spiel bringen. In Asien jemanden direkt anzuschauen, wirkt eher aggressiv. Bei uns, in unserer Kultur, wirkt es ehrlich und direkt. Also von daher ist es auch immer eine Frage der Kultur. Und das meine ich auch mit beforschen. Ich kann mich, wenn ich jetzt in eine andere Kultur gehe, körpersprachlich nicht genauso verhalten wie hier, dann kann ich durchaus in das ein oder andere Fettnäpfchen treten.
Das bedeutet, nehmen wir mal einen Außenminister, der ja Reisen unternimmt in die verschiedensten Länder dieser Welt, der muss eigentlich dann auch diesbezüglich entsprechend gebrieft sein.
Definitiv. Und da ist die gute Nachricht, Mimik ist kulturübergreifend gleich. Körpersprache ist eher kulturspezifisch. Ich nehme ein Beispiel. Der gehobene Daumen heißt bei uns super.
Ja.
In Thailand heißt das, ich bin sauer, ich spreche nicht mehr mit dir. Wir müssen natürlich dazu sagen, mittlerweile, Stichwort Facebook, der gehobene Daumen, es wird globaler, ne? Mittlerweile wird Körpersprache auch über kulturübergreifend besser verstanden, aber trotzdem gibt es kulturspezifische Bedeutungen.
Aber dieser hochgereckte Daumen, wirkt der nicht auch ein bisschen prollig?
Das ist, hängt jetzt von der Situation ab, ne? Wo ich das mache. Wenn vielleicht jemand von weiter Ferne was zuruft oder so, man will einfach signalisieren, alles ist gut und hebt den Daumen.
Okay, also Trump zeigt seinen Daumen ja bei jeder öffentlichen Rede, bei jedem öffentlichen Auftreten, sieg mal. Mir würde jetzt kein Spitzenpolitiker in Deutschland einfallen, der so eine Geste macht.
Ja, das ist auch wieder so ein Kulturding. Ja, welche Signale dürfen wir zeigen und welche Signale wirken dann wieder eher daneben?
Ja.
Und deswegen ist es immer wichtig, den Kontext zu berücksichtigen, die Kultur zu berücksichtigen, in der ich mich bewege.
Letztes Beispiel, Ärger zum Beispiel, zeigen wir in Deutschland nicht so, was möglicherweise auch mit unserer Geschichte zu tun.
Definitiv. Hat. Unser Forschungsleiter Ruben Langwara hat dazu eine Studie gemacht, dass wir in Deutschland Trauer gegenüber Ärger zum Beispiel bevorzugen.
Weil?
Das hat auch wieder was mit der Kultur zu tun. Da kann man jetzt nur spekulieren. Wir haben zwei Kriege angefangen. Wir sind zum Thema Aggression anders eingestellt. In Amerika wird Ärger viel, viel offener gezeigt.
Wir sind am Ende der Sendung. Danke, dass Sie da
waren. Vielen Dank.
Eins gehört.